Als Unternehmer gibst du täglich dein Bestes und nimmst Risiken in Kauf. Möchtest du finanziell unabhängig werden und von anderen lernen? Der Erfolgreich-Podcast von Wirtschaftsberater und Finanzexperte Sven Lorenz bietet dir interessante Sichtweisen und Lösungsansätze mit erfolgreichen Unternehmern als Gäste. Hol dir Impulse für dein Business und profitiere von deren Erfahrungen. Viel Vergnügen mit der aktuellen Folge.
Herzlich willkommen im Erfolgreich-Podcast. Mein Name ist Sven Lorenz und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über dein Unternehmen sprechen. Ja, warum sprechen wir über dein Unternehmen, obwohl ich es überhaupt nicht kenne? Ja, relativ einfach. Es gibt natürlich verschiedene Perspektiven, aus denen heraus man auf jedes einzelne Unternehmen schauen kann. Und heute möchte ich dir mal eine zentrale Perspektive anbieten, die es dir nachher ermöglicht, dein Tun und Handeln in deinem Unternehmen etwas genauer zu betrachten und vielleicht herauszuarbeiten, ob du tatsächlich schon alles richtig machst oder ob es vielleicht an der einen oder anderen Stelle Themen gibt, die dich mehr beschäftigen sollten als das reine operative Geschäft. Du weißt vielleicht, wir arbeiten mit unseren Mandanten auf zwei verschiedenen Ebenen. Die eine Ebene, und das ist das Grand Finale, könnte man sagen, ist natürlich das Thema Beratung für Vermögensverwaltung. Dort beschäftigen wir uns in allererster Linie damit, dass, wenn uns unser Mandant den Auftrag erteilt, seine Vermögenswerte zu entwickeln und zu verwalten, dass wir dort natürlich ganz gezielt für unsere Mandanten entsprechende Investments auswählen, die nicht nur das Potenzial haben, sondern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eben eine Wertsteigerung des Vermögens ermöglichen, bis hin zu dem Zeitpunkt, wenn der Investor, also unser Mandant in diesem Fall, nachher zum Ende seiner unternehmerischen Karriere aus diesem Vermögen heraus Erträge zur Finanzierung seiner Lebenshaltungskosten, seines Lebensstandards für den Rest seines Lebens ermöglichen möchte. Doch warum hat das was mit deinem Unternehmen zu tun oder was hat das mit deinem Unternehmen zu tun? Wenn wir für unsere Mandanten Investitionen auswählen, dann schauen wir natürlich insbesondere auf die Aktie, weil sie ist unserer Auffassung nach das, was Vermögenswerte am ehesten entwickeln lässt, wie man sich an erfolgreichen Unternehmen beteiligen kann, entweder an deren Wertsteigerung oder eben an deren Ausschüttung von Gewinnen in Form von Dividenden. Doch diese Unternehmen machen natürlich vieles richtig, zumindest die Unternehmen, die wir nachher in das Portfolio unserer Kunden hineinempfehlen. Doch was machen diese Unternehmen richtig oder worauf schauen wir da ganz konkret? Und das sind genau die Aspekte, die ich dir mit dieser Folge heute mitgeben möchte, denn all diese Aspekte haben nicht nur etwas damit zu tun, dass du als Unternehmen vielleicht an der Börse gelistet bist und eine handelbare Aktie hast, sondern ob dein Unternehmen grundsätzlich erfolgreich funktioniert. Du musst nicht die Größe haben, um an eine Börse zu gehen, sondern du musst die richtigen Themen bewegen, du musst dich um die richtigen Themen kümmern, damit dein Unternehmen eine Chance hat, für dich und für deine Familie und für alles das, was du dir an Lebensvorstellung gegeben hast, nachher natürlich auch die entsprechende finanzielle Grundlage zu schaffen. Also betrachten wir heute einmal dein Unternehmen aus der Perspektive eines Investors. Und ich lade dich ein, diese Rolle einzunehmen und mit einem Blick zurück oder mit einem Schritt zurück dein Unternehmen jetzt einmal mit mir gemeinsam von außen zu betrachten, ob denn all die ganzen Themen, denen wir uns im Research und in der Analyse von potenziellen Investments widmen, ob die denn auf dein Unternehmen schon wirklich so zutreffen, dass du sagen kannst, mein Unternehmen ist nicht nur wertvoll, sondern mein Unternehmen ist so aufgestellt, dass es zukunftsfähig ist, dass mein Unternehmen regelmäßig dauerhaft Gewinne und Erträge erwirtschaftet, dass mein Unternehmen nicht in eine Stagnationsfalle fällt und dass natürlich dieses Unternehmen durch sein Wachstum und durch seine Entwicklung eine wunderbare Grundlage ist, durchaus für mich oder für dich besser gesagt, weitere Vermögenswerte aufzubauen und damit nicht nur Arbeitsplätze zu schaffen, für deine Kunden ein toller Produkt- oder Dienstleistungsanbieter zu sein, sondern nachher natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deines Unternehmens ein sicherer, solider und zukunftsgewandter Arbeitgeber zu sein. Deswegen möchte ich jetzt mit dir mal auf die verschiedenen Parameter schauen, die wir uns aus der Vermögensverwaltungsperspektive anschauen, wenn wir ein Unternehmen bewerten. Und da kommen natürlich zuallererst die knallharten finanziellen Fakten hinzu. Das bedeutet, wir schauen uns einerseits natürlich an, wie hat sich der Umsatz des Unternehmens entwickelt, auf das wir aus Investorensicht blicken. Und da geht es nicht nur darum, hat das Unternehmen einen stabilen, aber vielleicht stagnierenden Umsatz, sondern wie hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren, ja, in der Regel betrachten wir hier Zeiträume von 10 bis 15 Jahren, in seiner Umsatzentwicklung hervorgetan. Parallel dazu schauen wir uns natürlich an, welche Gewinnentwicklung hat dieses Unternehmen hinter sich. Hat sich der Gewinn ausschließlich parallel zum Umsatz entwickelt oder hat sich der Gewinn vielleicht überproportional positiv zum Umsatz entwickelt? Daraus lässt sich relativ schnell ableiten, hat das Unternehmen denn bestimmte Innovationen im Unternehmen erzeugt, hat es neue Produkte oder Dienstleistungen eingeführt, die das Grundrepertoire, das Grundprodukt- oder Dienstleistungssortiment so ergänzen, dass nicht ebenfalls auf diese neuen Produkte oder Dienstleistungen entsprechende zusätzliche Kosten in Größenordnungen niederschlagen. Also wir schauen uns die Ratio zwischen Umsatz und Gewinn genau an. Und natürlich kann ich dir jetzt schon mal sagen, dass Umsatzrenditen, also der Gewinn pro Umsatz, wenn du so willst, bei 2% für uns überhaupt nicht überzeugend sind, sondern dass wir natürlich auch darauf achten, dass wir zwischen 20, 30, vielleicht auch manchmal 40% Umsatzrendite als durchaus attraktiv betrachten und wir uns mehr diesen Unternehmen widmen, wenn wir über Investmententscheidungen nachdenken. Aber all das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie du dein Unternehmen jetzt einmal betrachten kannst. Was für eine Umsatzrendite erwirtschaftest du? Das heißt also, wie viel Prozent deines Umsatzes sind denn tatsächlich Ertrag, und zwar nach Abzug aller Kosten? Ertrag, den du nachher als Rohgewinn versteuern müsstest. Was wir uns natürlich auch anschauen, ist der sogenannte Cashflow. Das heißt also, bekommt das Unternehmen regelmäßig Cashflow oder ist das Unternehmen gefangen in Vereinbarungen beispielsweise über Zahlungsziele oder andere Zahlungsmodalitäten? Oder hat das Unternehmen eher ein sprunghaftes Geschäft, das heißt immer nur quartalsweise oder monatlich oder vielleicht einfach nur einmal im Halbjahr, dafür aber dann in entsprechenden Größenordnungen? Denn aus diesem Cashflow leitet sich natürlich auch die Liquiditätsbetrachtung des Unternehmens ab. Hat das Unternehmen eigentlich genügend Liquidität, um nicht nur kostendeckend zu arbeiten, sondern eben auch Innovationen zu finanzieren, neue Produkte zu entwickeln, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur heute bezahlen zu können, sondern auch im nächsten Monat oder im übernächsten Monat. Denkt man an die Corona-Zeit zurück, als viele Unternehmen die Frage für sich beantworten mussten, oh, jetzt in diesem Moment darf ich mein Geschäft gar nicht öffnen, aber ich habe Mitarbeiter zu bezahlen. Wie lange wäre das denn möglich gewesen? Und du kannst dir die Frage sicherlich selbst beantworten, wie viele Unternehmen waren nicht in der Lage, aus der entsprechenden Liquidität heraus Mitarbeitern über einen längeren Zeitraum trotzdem ihr Gehalt zu bezahlen, sondern mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder sie sogar kündigen. Also auf Liquidität schauen wir natürlich auch sehr genau. Darüber hinaus schauen wir uns den Verschuldungsgrad an. Also wie hoch ist der Verschuldungsgrad des Unternehmens? Wie viele Darlehen, wie viele Verbindlichkeiten hat das Unternehmen nicht nur gegenüber Banken beispielsweise, sondern auch zum Beispiel gegenüber Lieferanten, weil man selbst vielleicht lange Zahlungsziele mit Lieferanten abgeschlossen hat. Also wie hoch ist der Verschuldungsgrad? Denn der gibt natürlich Auskunft darüber, wie liquide ist das Unternehmen unterm Strich. Und eine ganz, ganz wichtige, und das hat natürlich auch ganz, ganz viel mit dir zu tun, eine ganz, ganz wichtige Größenordnung, die wir uns anschauen, ist das Management. Also wie arbeitet das Management? Arbeitet das Management beispielsweise ausschließlich operativ? Bei Aktienunternehmen ist das in der Regel nicht der Fall. Oder ist das Management wirklich am Unternehmen interessiert, an der Entwicklung des Unternehmens interessiert? Das trifft in der Regel natürlich auf entsprechende Unternehmen mit Familienführung zu. Das heißt also, familiengeführte Unternehmen haben natürlich einen extrem hohen Anspruch daran, dass das Unternehmen stabil aufgesetzt ist und sich gut entwickelt. Oder hat ein bestellter Vorstand das Sagen im Unternehmen und wie lässt sich dessen Handeln auf die Entwicklung des Unternehmens runterziehen bzw. bewerten? Denn oftmals ist es so, dass Vorstände einerseits natürlich für 4 bis 5 Jahre einen Vertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen haben und durch den Aufsichtsrat bestellt werden. Andererseits wird der Vorstand eines Unternehmens immer nur auf den jeweiligen Erfolg eines Bilanzjahres entlastet, wenn man so will. Das passiert dann in der Hauptversammlung der Unternehmen, wo der Vorstand Rechenschaft über das abgelaufene Geschäftsjahr abgibt und die Aktionäre darüber bestimmen, ist das, was der Vorstand gemacht hat, in Ordnung oder nicht. Das heißt also, wir schauen uns die Qualität, die Entscheidungsqualität des Vorstands an, die entsprechende Ausrichtung des Vorstands mit dem Unternehmen. Sind diese Entscheidungen tatsächlich, die der Vorstand trifft oder die Geschäftsführung des Unternehmens trifft, am Erfolg des Unternehmens ausgerichtet oder haben wir da berechtigte Zweifel? Ein weiterer Punkt, den wir uns anschauen, ist zum Beispiel die sogenannte Prognosesicherheit. Was ist damit gemeint? Prognosesicherheit hat viel damit zu tun, dass Unternehmen natürlich dem Markt auch ankündigen, insbesondere wenn sie an der Börse gehandelt werden. Was möchte ich denn in den nächsten Jahren mit meinem Unternehmen erreichen? Also möchte ich beispielsweise expandieren. Expandieren kann man als Unternehmen einerseits natürlich durch die Hinzunahme von neuen Produkten, neuen Dienstleistungen, also durch deren Entwicklung. Oder ich kann mich räumlich ausdehnen, also beispielsweise von einem lokalen Markt auf einen überregionalen Markt. Ich kann mich weltweit ausdehnen. Also all diese ganzen Themen, die etwas mit Expansion zu tun haben, schauen wir uns an. Und hat das Unternehmen seine Erwartungen auch tatsächlich erfüllt? Denn jedes Jahr schreiben die Vorstände oder die Geschäftsführer eines Aktienunternehmens in den Jahresbericht hinein, was sie in der Zukunft zu planen gedenken. Und natürlich muss man sich als Investor auch anschauen, sind das nur irgendwie ein paar Phrasen, die da reingeschrieben worden sind, um das Unternehmen positiv darzustellen, um nachher dann doch nicht zu liefern? Oder hat das Unternehmen seine eigenen Prognosen regelmäßig eingehalten und damit natürlich auch den Aktionär glücklich gemacht? Denn der würde natürlich durch ein wachsendes Geschäft auch von dessen Entwicklung profitieren. Also all diese ganzen Sachen schauen wir uns an. Und jetzt schauen wir mal auf dein Unternehmen in diesem Zusammenhang. Wenn du dich erinnerst, als du gestartet bist, dann bist du natürlich mit einer großartigen Idee gestartet. Und vielleicht hattest du sogar den Gedanken, dass du dein Unternehmen irgendwann einmal an jemanden übergeben wirst. Ob es jetzt jemand aus deiner Familie ist oder ob es jemand ist, der dein Unternehmen aus deinem Mitarbeiterstamm heraus von dir übernehmen soll oder ob du das Unternehmen am Markt verkaufst. Wenn du diese Gedanken hast, dann stellt sich natürlich die Frage, was für ein Unternehmen möchtest du denn dann gern übergeben? Und deswegen gebe ich dir jetzt mal ein paar Fragen mit, die du dir stellen kannst. Ist dein Unternehmen denn jetzt schon so ausgerichtet oder hast du schon alle richtigen Entscheidungen getroffen, um dafür zu sorgen, dass dein Unternehmen bereits heute schon so wertvoll und attraktiv ist, dass du es theoretisch verkaufen kannst? Oder, falls es ein Unternehmen ist, was nicht unbedingt verkaufbar ist, weil es vielleicht zu stark dienstleistungslastig ist und der einzige Wert deines Unternehmens vielleicht eher der Kundenbestand ist, und du den dann zumindest in einem Fusionsmodell oder in einem Übergabemodell an einen potenziellen Erwerber weitergeben kannst. Und deswegen wollen wir heute mal auf verschiedene Fragen schauen, die ich dir jetzt mal im Einzelnen mitgeben möchte. Also, die allererste Frage, die du dir natürlich stellen darfst, ist, wie ist dein Unternehmen denn grundsätzlich aufgebaut? Und wenn ich jetzt über Aufbau spreche, dann spreche ich von Struktur. Struktur hat viel damit zu tun, wie ist dein Unternehmen erstens natürlich finanziell, zweitens vom Risiko her und drittens natürlich auch steuerlich ausgerichtet. Wenn du beispielsweise ein Einzelunternehmen hast, dann hast du erstens alle Risiken des Unternehmens bei dir. Das heißt, bei dir und, wenn du Verbindlichkeiten hast, mit dem Risiko, dass alles, was, wenn deinem Unternehmen mal eine schlechte Zeit bevorsteht, natürlich auch bis ins private Vermögen hinein vollstreckt werden könnte, um, wenn es zu einer Insolvenz käme, natürlich die Gläubiger bedienen zu können. Darüber hinaus zahlst du mit einem Einzelunternehmen, wenn es sehr erfolgreich unterwegs ist, auch jede Menge Steuern. Und dieses Kapital, was du an Einkommenssteuer ans Finanzamt abführen musst, Steuern sind grundsätzlich nicht schlecht, aber die Frage ist, was von diesen Steuern könnte in deinem Unternehmen zur Finanzierung von Investitionen dienlich sein? Wenn du also als Einzelunternehmer unterwegs bist, hast du wesentlich weniger Möglichkeiten, in dein Unternehmen zu investieren, weil ein doch nicht unerheblicher Teil an das Finanzamt abgeführt werden muss. Die nächste Frage, die du dir stellen darfst, ist die nach den Prozessen. Und das sehe ich immer wieder, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, dass häufig zwar für verschiedene und viele Arbeitsschritte und Arbeitsgänge im Unternehmen entsprechende Prozesse vorhanden sind, aber noch viel häufiger sehen wir, dass diese Prozesse so gar nicht Hand in Hand arbeiten. Das einfachste Beispiel ist das Thema Gewinnung von Kunden und die Verarbeitung von Kunden bis hin zu einer After-Sales-Betreuung der Kunden. Da werden die Kunden einerseits durch irgendeinen Außendienstmitarbeiter abgeklappert und einer von 10 vielleicht wird dann Kunde. Du hast aber über die Kunden, die du vorher angesprochen hast, die 9, die also zum jetzigen Zeitpunkt Nein gesagt haben, überhaupt keine Informationen oder zumindest nicht genügend Informationen, um den zu einem späteren Zeitpunkt nochmal gezielt und ja mit einer klaren Idee anzusprechen. Dann werden diese Kunden im Unternehmen an irgendjemanden zur Weiterbearbeitung übergeben. Und so zieht sich das ja oftmals auch gerade am Beginn von Unternehmen durch, nennen wir es mal Excel-Tabellen. Ja, und da besitzt jeder irgendeine, aber nichts ist irgendwie wirklich vollständig. Und das macht es schwer, Kundenbestände zu verwalten. Das ist aber nur ein Prozess. Es gibt natürlich auch Produktionsprozesse. Es gibt viele andere Prozesse, die du heutzutage natürlich auch sinnvoll gestalten und automatisieren könntest. Also wie sind diese Prozesse in deinem Unternehmen aufgebaut und dienen sie schon tatsächlich einer entsprechenden idealen Struktur? Eine dritte Frage ist natürlich, wo kommen deine Kunden eigentlich her? Die Alteingebrachten von euch, die haben vielleicht noch irgendwie das Gefühl, sie müssten ihre Mitarbeiter im Vertrieb in den Dienstwagen setzen und sie quer durch irgendwelche Gewerbegebiete oder sonst wohin schicken, um an Klinken zu putzen, um zu versuchen, Kunden zu gewinnen, was aus meiner persönlichen Sicht heute völlig überholt ist. Also Kaltakquise, insbesondere im Außendienst, ist sowas von überholt. Da gibt es praktisch schon gar keinen Vergleich mehr dafür. Also muss man sich die Frage stellen, wie kommen heute Kunden mit deinem Unternehmen in Kontakt? Funktioniert das über beispielsweise Funnelsysteme? Klammer auf, da muss man immer genau hinschauen, ob das sinnvoll ist und ob sich das lohnt und wo deine Kunden sich aufhalten. Und halten sie sich dort auf, um von dir angesprochen zu werden? Oder gibt es andere interessante Wege, wie deine Kunden mit dir ins Gespräch kommen, damit du nicht nur einen regelmäßigen Zufluss von neuen Kunden hast, sondern auch eine qualifizierte Möglichkeit, ohne Zeitverlust und ohne viel Qualitätsverlust mit ihnen darüber zu sprechen, ob deine Dienstleistung oder dein Produkt für sie interessant ist. Also wo kommen deine Kunden her? Wichtige Frage. Eine nächste Frage ist, sind deine Dienstleistungen und Produkte denn heute schon bereits optimal an den Bedürfnissen deiner Kunden ausgerichtet? Oftmals starten Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen, wo sie eine kurzfristige Lösung für ihre Kundenbedürfnisse anbieten. Doch immer wieder passiert es, dass Kunden auf die ein oder andere Weise artikulieren, wie schön es doch wäre, wenn das Produkt noch ein Feature mehr hätte oder wenn es eine andere Dienstleistung gäbe, die durch das Unternehmen direkt mit abgedeckt würde. Und so entwickelt natürlich ein gutes Unternehmen regelmäßig seine Produkte nicht nur weiter, sondern es wird auch immer darauf achten, dass verschiedene Produkte und Dienstleistungen um das Kernprodukt herum gebaut werden, damit der sogenannte Customer Lifetime Value, also der Wert, den dein Kunde über die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung für dein Unternehmen hat, möglichst hoch wird und sich natürlich auch permanent weiterentwickeln kann. Eine der allerwichtigsten Fragen ist natürlich die nach deiner Unternehmensphilosophie. Und wenn ich jetzt über Unternehmensphilosophie spreche, dann hat das etwas mit deiner Unternehmensvision zu tun und natürlich auch mit der Mission, die du dir gegeben hast. Und wenn du dir über diese beiden Begriffe als Selbstständiger, Einzelunternehmer oder grundsätzlich Unternehmer noch gar keine wirklichen Gedanken gemacht hast, dann wird es Zeit. Denn nur dann, wenn du tatsächlich weißt, wofür du das alles tust, also was ist der Kundennutzen, was ist der Value, den du für die Gesellschaft oder für Menschen generell bringst und wie möchtest du diesen Value eigentlich transportieren, dann fällt es dir auch schwer, eine Unternehmensphilosophie zu entwickeln. Denn die hat etwas damit zu tun, auf welche Weise gewinnst du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie können die sich in deinem Unternehmen entsprechend selbst auch mit ihrer Qualifikation verwirklichen? Wie können sie dabei helfen, das Unternehmen mit weiterzuentwickeln? Welche Rolle spielen deine Kunden als Innovationsgeber in deinem Unternehmen? Was für eine Grundsatzphilosophie verfolgst du? Willst du nachhaltig investieren? Willst du nachhaltig produzieren? Willst du die Welt besser machen? Was ist eigentlich die Philosophie deiner Firma? Wenn du die nicht hast, ist es natürlich schwer, auch eine zukunftsgerichtete Entwicklung deines Unternehmens zu planen. Also hier ist es extrem wichtig, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, sich Klarheit darüber zu verschaffen, gibt es diese Philosophie schon oder muss man sie feintunen, wenn man das so nennen will? Eine nächste Frage beschäftigt sich mit dem Thema Innovation. Und jetzt ist Innovation ja nicht immer nur etwas, wo du sagst, ich habe jetzt das nächste hippe Produkt oder ich muss jetzt hier irgendwie was ganz Ausgefallenes entwickeln oder entdecken. Es hat ganz viel damit zu tun, gehst du mit deinem Unternehmen mit der Zeit? Aktuell haben wir eine unglaubliche Diskussion um das Thema, was ist der Nutzen und der Mehrwert in der Einbindung künstlicher Intelligenz in die Unternehmen, in Prozesse, in die Gestaltung von Produkten, oftmals auch in die Gestaltung von Content, bis hin zu Entwicklung von verschiedenen Lösungen oder Kombinationen verschiedener Produkt- oder Dienstleistungsmodelle. Bist du da gut unterwegs? Bist du da gut aufgestellt? Wie automatisiert läuft eigentlich dein Business ab, damit sich dein Team und du nachher um die wirklich wichtigen Dinge kümmern kann, nämlich um die Verbesserung deiner Dienstleistung, deiner Produkte, um das Gewinnen von immer mehr Kunden, um das Wachstum deines Unternehmens grundsätzlich? Also wie stark ist die Digitalisierung bereits in deinem Unternehmen angekommen und nutzt du die dir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten? Oder schiebst du das immer noch vor dir her in der Hoffnung, dass dir irgendwann jemand über den Weg läuft, der dir dann sagt, lass mich das mal machen und du musst dich nicht drum kümmern. Das wäre sicherlich der falsche Weg. Eine nächste Frage beschäftigt sich mit dem Thema, kann dein Unternehmen denn überhaupt autonom agieren? Kann es unabhängig agieren? In der Corona-Zeit oder spätestens als es die große Tankerkatastrophe im Suezkanal gab, oder nicht Tankerkatastrophe, ich glaube es war ein Containerschiff, haben die Menschen festgestellt, wie problematisch das Thema Abhängigkeiten, insbesondere von Lieferketten ist. Wenn du also nur einen Lieferanten hast oder wenn du nur zwei Lieferanten hast und die sitzen aber alle irgendwo in Asien oder die sitzen halt nur in Übersee, vor all den geopolitischen Fragestellungen, die momentan in dieser Welt gewälzt werden, wie wichtig wäre es, dass du dich auch ein Stück unabhängiger machst in der Lieferung bestimmter Dienstleistungen, Produkte oder was auch immer dein Unternehmen halt benötigt. Ein zweites Thema ist die Regulatorik. Verschiedene Unternehmen unterliegen staatlicher Kontrolle, unterliegen staatlicher Regulatorik. Und jedes Jahr werden neue Gesetze erlassen, die es den Unternehmen noch schwerer machen, entsprechend autonom zu agieren. Alle Unternehmen hatten sich zum Beispiel vor einigen Jahren mit dem Thema DSGVO auseinanderzusetzen und sicherzustellen, dass in ihren Unternehmen entsprechende Systeme eingeführt werden und damit natürlich auch das Versprechen, gesetzeskonform zu handeln, wo es um das Thema Schutz der Kundendaten ging und deren Verwendung. Das sind natürlich alles Dinge, die Liquidität fressen, weil du entsprechend irgendetwas in deinem Unternehmen installieren musst, wo du vorher keine Notwendigkeit gesehen hast. Also kann dein Unternehmen aktuell wirklich unabhängig arbeiten? Und eine letzte Frage, die ich dir für heute mitgeben möchte in diesem Kontext, ist die Frage nach der Möglichkeit deines Unternehmens, ohne finanziellen Druck arbeiten zu können. Besitzt dein Unternehmen beispielsweise eigene Rücklagen, ob die jetzt im Unternehmen liegen oder ob die beispielsweise in einer Holding angelegt sind, das lassen wir jetzt mal offen, aber hat dein Unternehmen genügend finanzielle Rücklagen, liquide Rücklagen? Kann dein Unternehmen eine Zeit überdauern, wo es vielleicht auch mal geschäftsmäßig nicht so optimal laufen würde? Wie sind deine Margen gestaltet? Ich kann dir gar nicht sagen, mit wie vielen Unternehmern ich in den letzten Jahren gesprochen habe, die Margen mal irgendwie Pi mal Daumen kalkuliert haben oder die einem entsprechenden Markt folgend ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen entsprechend den Marktpreisen kalkuliert haben, obwohl sie eine wesentlich höhere Qualität angeboten haben und später, nachdem wir dann miteinander gesprochen haben, diese Margen nachhaltig ausgeweitet werden konnten, was zu sofortigen Gewinnsteigerungen im Unternehmen führte. Also wie bist du finanziell aufgestellt mit deinem Unternehmen? Hast du deine finanziellen Hausaufgaben gemacht? Und dazu gehören natürlich nicht nur Margen oder Vermögen, dazu gehören noch ganz, ganz viele andere Themen, aber die möchte ich jetzt hier gar nicht so weit ausführen. Wichtig ist mir, dass du auch verstehst, wie hast du das Finanzmanagement deines Unternehmens im Griff? Und zum Schluss dieser Folge möchte ich dir jetzt mal ein kleines Beispiel dafür liefern, wie du herausbekommen kannst, ohne dass du jetzt vielleicht sofort mit jemandem arbeitest, der den Blick von außen auf dein Unternehmen hat und mit dir gemeinsam am Unternehmen arbeitet, so wie wir das oft machen, sondern wo du zunächst erstmal einen Indiz dafür bekommen kannst, wie sieht eine Unternehmensbewertung für dich aus und was kannst du daraus lernen. Einer meiner Mandanten hat einen wunderbaren Anspruch für sich formuliert. Er sagte, als Unternehmen wirst du natürlich grundsätzlich, und das stimmt, von der Bank bewertet. Das heißt also, du hast eine Geschäftsbank, bei der führst du dein Geschäftskonto und diese Bank bewertet dein Unternehmen nach verschiedenen Kriterien und erstellt ein sogenanntes internes Rating. Dieses Rating gibt der Bank Aufschluss darüber, wie kreditwürdig bist du. Würde die Bank dir also, ohne große Fragen zu stellen, weil es deine Zahlen kennt, weil es deine Unternehmensentwicklung kennt, weil es die Qualität deiner Produkte und Dienstleistungen kennt, ein Darlehen für eine Investition zur Verfügung stellen? Oder hätte die Bank viele, viele, viele Fragen und noch viel mehr Zweifel, wenn es darum geht, dich finanziell zu unterstützen? Und wir machen das mal ganz einfach. Wenn du dir das Thema Rating anschaust, dann gibt es auch sogenannte Ratingagenturen und das beste Rating, was du bekommen kannst, ist zum Beispiel ein dreifaches A. Das ist ein Top-Rating. Ja? Das haben nur wirklich absolute Top-Unternehmen oder Top-Länder. Ja? Also auch Ratings werden auch für Länder ausgegeben. Und das schlechteste Rating, was du bekommen kannst, ist ein einfaches C. Da will mit dir eigentlich niemand mehr was zu tun haben. Da bist du kurz vor der Insolvenz. Also da hast du eigentlich keine unternehmerische Zukunft mehr. Und so gestaltet sich das praktisch ein dreifaches A, ein zweifaches A, ein einfaches A, ein dreifaches B, zweifaches B, einfaches B und dasselbe bei C. Das heißt, dein Unternehmen wäre absolut top bewertet, wenn es ein dreifaches A-Rating hätte. Und mein Mandant hatte letztens von seiner Bank eine Aussage bekommen, nachdem er ihnen wieder die entsprechenden Unternehmenszahlen zur Verfügung gestellt hat, dass sein Rating aus Sicht der Bank einem Doppel-A entspricht. Und er hat seinen Bankberater angerufen und hat gesagt, was stimmt mit meinen Zahlen nicht, was ist hier nicht in Ordnung, was müssen wir tun, um ein dreifaches A zu erreichen? Zumindest aus Sicht der Bank. Und er hat sich den Anspruch gestellt und hat gesagt, ich werde jedes Mal, wenn ich der Bank meine Zahlen liefere und mein Rating von der Bank abfrage, danach fragen, was muss ich noch tun, um mein Rating auf ein dreifaches A zu bekommen. Denn absolute Solvenz, Stärke als Unternehmen ist für mich ein hohes Gut. Und das kannst du für dich heute mal mitnehmen. Du kannst deiner Bank regelmäßig deine Geschäftszahlen zur Verfügung stellen, was ich dir grundsätzlich empfehlen würde, weil es die Beziehung zur Bank, und Klammer auf, du weißt nicht wirklich, wann du sie auch mal unbedingt brauchst, Klammer zu. Wenn du der Bank regelmäßig deine Zahlen zur Verfügung stellst, dann ist das ein Goodwill von deiner Seite, es ist Beziehungspflege von deiner Seite. Und immer dann, wenn du das tust, kannst du deinen Banker fragen, wie ist mein Unternehmen heute in der Skala eurer Bewertungslogik eingeordnet? Und dann wirst du dieses Rating auch bekommen. Und wenn du damit nicht zufrieden bist, dann kannst du dir Gedanken darüber machen, was kannst du ändern, was musst du tun, damit das Rating deines Unternehmens besser wird. Und das alles hat einen Einfluss darauf, wie solvent, wie solide ist dein Unternehmen aufgestellt. Jetzt wirst du dir vielleicht sagen, Mann, das war aber eine Folge, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Ja, das ist natürlich auch der Sinn und Zweck dieser Folge, dir heute mal zumindest ein paar Impulse zu geben und darauf zu schauen, was ist wichtig für dein Unternehmerleben. Und es mündet in einer ganz einfachen Aussage. Du kannst nur dann an einem Unternehmen arbeiten oder ein Unternehmen wirklich solide, wirtschaftlich, großartig aufstellen, wenn du dich damit beschäftigst, aus dem operativen Tagesgeschäft Stück für Stück zurückzutreten und das Unternehmen zu gestalten. Denn nur die Menschen, die ein Unternehmen verwalten, das heißt, die sind ihr eigener Boss, die sind ihr eigener bester Angestellter, sie sind ihr eigener Webdesigner, sie sind ihr eigener Finanzwirt, all die ganzen Dinge, Ja, die sollten natürlich in einem Unternehmen zumindest perspektivisch bei Menschen organisiert werden, die wissen, was sie tun, die das gelernt haben, die das gut können und die dir damit die Gelegenheit geben, dich auch wirklich ums Wesentliche zu kümmern mit einem Unternehmen. Und wenn du das verinnerlicht hast, dann kannst du gern auch jemanden einladen, der mit dir gemeinsam diese Strukturen entwickelt, der mit deinem Unternehmen und dir gemeinsam hier entsprechende Fahrpläne baut, damit du dieses Ziel erreichst. Denn stell dir einfach mal vor, du machst so weiter wie bisher. Zumindest, wenn es noch nicht optimal läuft. Wohin soll denn das führen? Zu weiteren 60, 70 Stundenwochen? Weiterhin zu Feuerwehr, die du permanent im Unternehmen bist? Zum Löcherstopfen oder zu linke Tasche, rechte Tasche? Oder zur Frage, habe ich nächsten Monat noch genügend Geld, um meine Mitarbeiter zu bezahlen? Bis hin zu, welchen Einfluss möchte ich denn eigentlich in diesem Markt nehmen? Was sollen denn meine Kundinnen und Kunden von meinem Unternehmen wahrnehmen? Ja, also welche Rolle möchte ich denn mit meinem Unternehmen spielen? Ist mein Unternehmen nachher eigentlich wirklich nur zum Selbstzweck da, dass es mir meinen Lebensunterhalt finanziert? Naja, dann sei lieber angestellt. Wenn du das Unternehmen wirklich aufgebaut hast, um etwas zu verändern, um Menschen Arbeitsplätze zu geben, um deine persönliche Freiheit zu fördern, dann hört deine Freiheit spätestens an dem Moment auf, wo du diese 60, 70 Stunden im Unternehmen arbeitest, statt am Unternehmen und das mit etwas weniger Zeit. Also nutz diese Folge gern dafür, um dir ein Bild darüber zu geben, bist du schon gut aufgestellt und aus welcher Perspektive lohnt es sich einmal, auf dein Unternehmen zu schauen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen großartigen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Interviewfolge am Donnerstag wiederhören. Bis es soweit ist, alles Gute, dein Sven.